Ich kann sagen zu dem, ich bin immer noch länger am Rumdenken, wie du gesagt hast, es ist kein gutes Argument für die Unterwerfung zu sagen, füge dich, weil ich will ja dein Bestes oder so. Wieso eigentlich nicht? Wieso ist das eigentlich kein gutes Argument?
Weil es ein Gegensatz ist. Einerseits einem Menschen gegenüber mit Fürsorge aufzutreten und gleichzeitig die Einsicht als Weg des Willens auszuschließen. Denn was für den Menschen gut und nützlich ist, das müsste ja wohl auch seiner Einsicht zugänglich sein, sodass er es versteht, als solches begreift. Wenn ich aber etwas als gut und nützlich begreifen kann, dann muss ich mich ihm nicht mehr fügen. Fügen muss ich mich ja nur einer Sache, die ich nicht durch Einsicht zu meinem Willen gemacht habe.
Das gilt fraglos und zweifellos für die Welt des Erwachsenen oder des halbwegs Erwachsenen. Also ein kleines Kind ist ja noch nicht unbedingt auszugehen davon.
Das stimmt.
Also man müsste sozusagen das Argument noch garnieren mit dem... mit dem Zusatz, du merkst doch, ich weiß mehr als du. Also das ist
älter. Nein, nein, der Fall, den du ansprichst, den gibt es gewiss, dass ein Kind etwas über die Welt nicht weiß, deswegen sich auch nicht richtig zu verhalten weiß. Ich als Erwachsener stehe daneben, ich will das Kind vor Schaden bewahren, also unterbinde ich einen Beschluss, den es hat. Also ein Kind beispielsweise, das von der Gefahr des Straßenverkehrs oder dem heißen Herd noch nichts weiß, aber auf die Straße laufen will, bei dem unterbinde ich die Tat, ja, auch gegen seinen Willen. So, das tue ich, klar, sonst würde das Kind Schaden nehmen oder vielleicht sogar sterben. Aber es ist was ganz anderes, ob ich das tue, und das würde auch ich tun, und zwar mit dem genannten Argument, oder ob ich dem Kind sage, du musst dich in etwas fügen, weil ich es mit dir gut meine. Das ist nämlich ein Widerspruch. Entweder es gibt ein Argument, von dem ich dem Kind sagen kann, deswegen ist es besser, du machst es so und nicht anders. Oder ich stehe auf dem Standpunkt, das kindliche geistige Vermögen reicht noch nicht dazu hin, diesen Gedankengang zu begreifen. Ja? Wenn ich aber auf diesem Standpunkt stehe, dass der Geist des Kindes noch nicht so weit ist, dass er diese Einsicht fassen kann, dann kann es erst recht nicht die bescheuerte Einsicht fassen, dass es sich in etwas fügen muss, weil der andere es gut meint. Das ist nämlich ein solcher Widerspruch, den kann eigentlich nicht mal ein gereifter Intellekt begreifen. Der letzte Punkt übrigens wird nicht durch die ökonomische Benutzung der Frau und durch das Elterngeld der familiäre Wert zerstört. Der bewegt nicht bloß diese kirchliche Fraktion, sondern der hat auch seine Spuren in der Politik hinterlassen. Das insbesondere in Bayern geforderte Elterngeld kommt aus dieser Überlegung, das Betreuungsgeld, Entschuldigung, das Betreuungsgeld. Die fordern, der Beckstein und solche Leute, dass es als Alternative zu dieser Kombination Elterngeld und Krippe ein Betreuungsgeld geben soll, wo die Frau die Wahlfreiheit hat, ob sie einen Krippenplatz beansprucht, der finanziell staatlich unterstützt wird, oder ob sie ein Betreuungsgeld bekommt, wenn sie zu Hause bleibt und das Kind zu Hause erzieht. Das begründen sie zwar mit dem Argument, das erst wäre vollkommene Wahlfreiheit der Frau. Aber im Prinzip stehen sie auf dem Standpunkt, weil die Familie der höchste Wert ist, muss die Frau die Gelegenheit haben, mit diesem Betreuungsgeld in ihrer familiären Seelsorge gegenüber dem Kind unterstützt zu werden. Das weist die von der Leyen zum Beispiel mit dem Argument zurück. Gib mal den Eltern 300 Euro, da ist doch klar, das verschwindet in Asbach Uralt und den Spielkonsolen. Also führt bei den verwahrlosten Schichten, die wir gerade von der Kinderproduktion ausschließen wollen, nur zum finanziellen Missbrauch, hat keinerlei nützliche Funktionen. Man muss auch mal zur Kenntnis nehmen, was die alles über ihren eigenen Laden so en passant berichten und behaupten, ohne dass das als Skandal gilt. Dass die mit Armutshaushalten in Millionenzahl zu tun haben, wo quasi das materielle Elend in diesen Familien dazu führt, dass die Insassen versuchen, es mit Alkohol zu betäuben, was so ihre Wahrnehmung dieses Elends angeht. Das halten die nicht für den Skandal. Für den Skandal halten sie, dass jemand die 300 Euro versäuft. Und nicht, dass er mit einem Geld in Lebensverhältnissen leben muss, in denen man einfach nicht vernünftig leben kann und das Verhältnis so unaushaltbar findet, dass man zum Alkohol greift, um seine Sinne zu betäuben.
Stattgefunden hat und dann damit Entlassung von Leuten, die Arbeitslosen steigen. Deswegen gibt es immer weniger Leute, die überhaupt im Lohn und Brot stehen und in die Rentenkasse einzahlen. Mhm. Das war so die Logik. Mhm. Das ist so für sich in diesem Ablauf ja sicher auch richtig, aber was ist jetzt mit der sozusagen insgesamten Geschäftsausweitung? Ich kann mich erinnern, aber vielleicht stimmt da auch der Vergleich nicht, dass die Merkel neulich gesagt hat, es sind so viele Leute im Lohn und Brot, wie noch nie zuvor, aber auch zu vielleicht also ich will aber sagen, wenn das gleichzeitig sozusagen also die Exportwunder Deutschland und dann gibt es sozusagen trotzdem, trotz des zweifellosen Effekts, den Rationalisierung hat und Wachstum und Arbeitslosigkeit und Leute werden entlassen, aber kurz. Gibt sowas trotzdem oder zeitgleich, dass es trotzdem sozusagen mehr Leute gibt, die angestellt sind und damit auch Rentenbeiträge zahlen? Oder ist das einfach faktisch jetzt falsch?
Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass die Masse der Leute, die einen Lohn für Arbeit beziehen, ja überhaupt noch nichts aussagt über die Gesamtlohnsumme, die diese Leute beziehen.
Ja, wenn das dauernd schwer gesunken ist vorher, dann können auch mehr Leute.
Es sind zahlenmäßig mehr beschäftigt, ja. Aber die Politiker wälzen doch selber das Problem, da kommt doch die ganze Mindestlohndebatte her, dass inzwischen schon, ich weiß nicht, ein zweistelliger Prozentsatz aller Beschäftigungsverhältnisse einen solchen Lohn kassiert, dass die Leute davon nicht leben können. Oder zusätzliche Leistungen vom Staat zu kriegen. Wir arbeiten inzwischen zu großen Teilen für Löhne, die noch nicht mal den einzelnen Mann ernähren, geschweige denn eine Familie. Wenn jetzt aber das der Fall ist, dass zwar die Anzahl der Beschäftigten gestiegen ist, die Gesamtlohnsumme, die bezahlt kriegen, aber gesunken ist, dann
kann man den zusammen noch wieder, dass der das Wachstum der
Blut aus dieser Gesamtlohnsumme werden 20% für Renten abgezweigt und damit wird der Topf, der für Renten zur Verfügung steht, insgesamt kleiner. Mhm.
Ich habe mir das aber auch an dem Punkt mal überlegt. Also, weil es gibt ja durchaus jetzt als ideologischen Einwand, der auch heißt, das Wachstum muss einfach größer werden, damit, wie vorher ausgeführt, die vorgestellte Summe in dem vorgestellten Topf größer wird. Und ich meine, es bleibt ja immer noch sozusagen als Argument in der Öffentlichkeit auch noch da. Dass man dem auch, also dem begegnet man ja durchaus. Dass dann gesagt wird, nee, du musst das Wachstum noch höher sein, damit entsprechend auch die Quote ein Rentenanstieg zum Beispiel ermöglicht.
Ja, vielleicht kommt die Überlegung, die ihr jetzt aufwerft, daher, dass wir mittlerweile in einen neuen Zustand reingerutscht sind, oder wie man sich da ausdrücken soll. Ich will mal erinnern an die alte Rechnung und damit kontrastieren, wie heute geredet wird über die Renten. Zu deiner Bemerkung zum Beispiel, ja. Dass wieder mehr Wachstum eintritt und deswegen die Renten steigen könnten. Davon legt die Politik gar nicht Zeugnis ab. Die haben beschlossen zweierlei. Erstens, die Rente, das Renteneintrittsalter wird auf 67 erhöht. Das ist, wenn du das auf die Rentenbevölkerung beziehst, das Abschneiden von 2 Jahren. Ja? Das ist einfach eine Senkung der Rente, die ausgezahlt wird. Nach der anderen Seite hin haben sie einen Beschluss gefasst, der gar nicht passt zu irgendeiner Form von Rentenerhöhung, die sich ans Wachstum hängen könnte. Sie haben beschlossen, dass die Rentenbeiträge, der Prozentsatz der Rentenzahlung, unter 20% gehalten werden muss, obwohl er nach den jetzigen Richtsätzen, die gelten, im Verlauf der nächsten 15 Jahre auf 24 steigen müsste. Die gehen also davon aus, dass sie den Prozentsatz, der insgesamt in die Kasse pro verdienendem Arbeiter eingezahlt wird, senken. Wie kommt es zu dieser Verknüpfung? Dazu will ich einen Hinweis geben. Die Debatte ist losgegangen mit dem Argument in Deutschland, die Lohnnebenkosten sind zu hoch, wenn ihr euch erinnert. Die Lohnnebenkosten, ein Begriff, der vor 10, 12 Jahren zum ersten Mal die Runde machte. Woran war gedacht? Gedacht war bei Lohnnebenkosten, dass auf dem weggezahlten Lohn auch noch die Sozialbeiträge ruhen. Ja? Die Beiträge in die Krankenkasse, in die Rentenversicherung und in den Arbeitsversicherungstopf. Wie kommt es dazu, dass diese Lohnnebenkosten gestiegen sind? Das kommt durch den dargestellten Mechanismus. Die Wirtschaft ist gewachsen. Wie? Durch neue Techniken wurden aus weniger Arbeitern mehr Reichtum geschlagen. Wachstum durch Arbeitslose, das führt dazu, dass die Anzahl der Löhne sinkt und mit Hilfe des Drucks der Reservearmee auch noch die Lohnhöhe, sodass bei dem eingerichteten Verhältnis von zahlenden Arbeitnehmern und empfangender Rentnermannschaft der Beitragssatz, den man auf die geschrumpfte Lohnsumme erheben muss, anwachsen muss, wenn man das Niveau der Renten ungefähr da halten will, wo es war. Dass die Lohnnebenkosten gestiegen sind, war also eine Folge davon, dass die Lohnsumme insgesamt, auf die man den Prozentsatz erhebt, gefallen ist. Durch das Wachstum, Arbeitslose und Senkung des Lohns überhaupt. So war das. Da wollte man noch das Rentenniveau, man hat es immer leicht abgesenkt, aber in etwa auf einem vergleichbaren Niveau der Vergangenheit halten. Dagegen ist ein Grundsatzbeschluss ergangen. Der hat nämlich geheißen, die hohen Lohnnebenkosten sind überhaupt das ganze Gift, das sozialstaatliche, das das Wachstum zerstört. Die müssen weg. Deswegen haben sie einen Beschluss in der Rentenfrage gefasst, der gesagt hat, die Rentenbeiträge, die müssten, wenn man sich die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt anguckt und eine Prognose bis 2020 macht, da müssten diese Rentenbeiträge nach dem jetzigen Modus, wie Renten bezahlt werden, irgendwo auf 24-26% steigen. Wir legen fest, die dürfen nicht über 20% steigen. Damit hat man gesagt, nicht mehr, was noch deine Überlegung war, ja. Was man für die Rente auszahlt, macht man irgendwie vom Wachstum abhängig, weil daran entscheidet sich ja der Lohntopf und die Geldmasse, auf die man einen Prozentsatz erhebt. Sondern der Beschluss heißt, unabhängig davon, wie Wachstum stattfindet, der Prozentanteil, der als Sozialleistung abgezogen wird und vom Lohn getragen werden muss, der soll absolut sinken. Und das kommt aus der Logik, die mit dieser Agenda 2010 eingeführt worden ist. Dass nämlich ja, im Grundsatz der Sozialstaat nicht einfach die Betreuung der armen Leute ist, die die Marktwirtschaft hervorbringt, sondern dass der Sozialstaat der Grund für diese Armut ist, weil die Wirtschaft durch die sozialstaatlichen Abgaben mit so hohen Kosten belastet wird, dass ihr Wachstum abgewürgt wird und deswegen so viele Arbeitsplätze verloren gehen. Damit war der Beschluss klar, die wollen eine Senkung, und zwar unabhängig davon, ob das Wachstum rauf oder runter geht. Es ist ja auch keiner auf die Idee gekommen, wenn du diese Zitate von der Merkel ernst nimmst, ja, die Beschäftigtenzahl geht hoch, das Wachstum war ja über 2% und vor diesem amerikanischen Subprime-Krach fürs nächste Jahr auch.
Das Argument jetzt heißt ja, das ist ein staatlicher Entschluss, ja. Zu sagen, ich will so und so ein Verhältnis zum Rententopf einnehmen. Und das andere ist ja eine Erklärung, die aus dem Wachstum eine Ableitung gemacht hat.
Ja.
Und genau deswegen, weil der Staat mit dieser Agenda 2010 beschlossen hat, die Lohnnebenkosten müssen runter. Deswegen hat er sich diese Riester-Rente einfallen lassen.
Unter anderem. Mhm.
Der hat genau gewusst, das, was er mit der Rente vorhat, führt dazu, dass die Leute davon allein nicht leben können. Jetzt lässt er sich die Riester-Rente einfallen und die heißt nichts anderes als, es ist genau wie eine Lohnsenkung. Es ist nämlich, die Leute sollen zusätzlich aus ihrem Nettolohn für ihre Rente vorsorgen.
Genau.
Also die Lohnnebenkosten werden gesenkt. Das, was da Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch zahlen, werden gesenkt. Und aus ihrem Nettolohn sollen die Leute ihre Rentenbeiträge aufstocken.
Ja, an solchen Überlegungen merkst du ja, das kann nicht so sein, dass die kalkulieren, naja, schauen wir mal, wie da so in 3, 4, 5, 6 Jahren das Wachstum ausschaut und davon machen wir dann abhängig, was die Alten bekommen an Rente. Jemand, der heute sagt, die 30-Jährigen sollen mitgeteilt bekommen, dass sie, wenn sie in Rente gehen, also in 30 Jahren, von ihrer Rente gewiss nicht leben können, deswegen sollen sie eine Zusatzrentenversicherung abschließen, diese Riester-Rente. So jemand geht davon aus, dass die Rentensenkung, die er beschließt, konjunkturunabhängig ist. Weil das Wachstum von vor 30 Jahren hat er sich ja nicht vorausberechnen lassen, um seine Rentenentscheidung davon abhängig zu machen. Da ist nur sicher, dass er weniger auszahlen will. Und dafür ist die Grundsatzerwägung die genannte, dass sie auf dem Standpunkt stehen, die sozialstaatlichen Kosten insgesamt sind überhaupt der Sündenfall des ganzen Systems, weil der Sozialstaat die Armut schafft, von der früher mal behauptet worden ist, die betreut er. Die Armut, hat man gelernt, ist der Grund dafür, dass wir einen schönen Sozialstaat haben. Heute lernen wir, der Sozialstaat ist der Grund dafür, dass es so viele Arme gibt.
Was da auch gefallen ist, du hast ja gesagt, jetzt von dem Gedanken ausgehend, von dem Gesichtspunkt her bemerkt der Staat, dass immer weniger Kinder geboren werden. Das heißt, die Leute tun sich da zusammen und werden ein Liebespaar und beschließen anscheinend bisher immer häufiger, ein Kind, das können wir uns nicht leisten. Und wir haben jetzt die ganzen Weiterungen da jetzt diskutiert. Hm. Ich weiß nicht, ob jetzt das unbedingt daher gehört, aber ich habe ein paar so Nebenbemerkungen von dir gehört, die mich da neugierig gemacht haben. ist der Wunsch nach einem Kind jetzt einmal jetzt diese Seite, kann ich mir das leisten überhaupt, weil habe ich genug Wohnraum und genug Geld, um da irgendwie was dann Essen herzubringen und so mal weggelassen. Woher kommt denn der eigentlich? Ist das, oder kann man das gleich wieder zumachen in Richtung, das ist einfach die Privatsache der Leute, manche wollen erkennen, manche nicht, Auspunkt, da gibt es nichts dazu zu sagen. Oder sagen wir heute Abend zu dem Thema, könnte ich nicht stehen oder so. Aber ich weiß nicht, ich habe mal vorher an ein oder zwei Stellen des Vortrags haben wir gedacht, da ist mal was, also auch nicht klar, ich weiß leider, kann ich jetzt nicht mehr zitieren, leider. Irgendwie so eine Bemerkung war, dass die Liebe getrennt ist von der Frucht oder so.
Ja. Und das war eine Umschreibung dafür, dass man verhütet.
Ja, klar. Aber das hat ein bisschen so getan, oder habe ich mich da verhört?
Als wäre das Kind die natürliche Frucht der Liebe? Na, da hast du dich verhört. Also ich bin nicht der Leihbischof Klamm. Es ließe sich viel dazu sagen, wenn man die Frage so auffasst, aus welchen Gründen wollen eigentlich Menschen Kinder haben? Unter diesen Gründen, die mir bekannt sind, sagen wir mal aus Erfahrung, ja, sind sehr viele, die ich nicht unterstützen könnte. Es gibt Leute, die suchen ein Kind, weil sie meinen, dadurch bekäme ihr Leben einen Sinn. Es gibt Ehepaare, die entdecken, sie sind kurz vor dem Verfallsdatum und meinen, das Kind sei ein brauchbarer Kit. Es gibt viele Gründe, die sicher nicht in Ordnung sind. Aber was dein Hinweis auf die Bemerkung mit Natur angeht, ja, dass sich Ei- und Samenzelle treffen, das ist, wenn man mal von dem Begattungsakt selber absieht, das ist Natur. Und dass daraus ein Geschöpf wird, wo sich die Zellen teilen und vermehren, das ist Natur. Und dass das den Geburtskanal verlässt, dieses Produkt, das alles ist Natur. Aber schon das Werk, das am Anfang steht, ist nicht Natur. Und das Bedürfnis, das den Ausgangspunkt ausmacht, dass zwei miteinander schmusen, lässt sich sogar, wenn der Mensch eine gewisse quasi technische Reife hat, das lässt sich sogar von den Folgen, die die Natur an den Geschlechtsverkehr geknüpft hat, trennen. Insofern ist an dem, dass ein Kind geboren wird, bis auf die von mir geschilderten Zusammenhänge, nichts mehr Natur. Also, wenn du daran denkst, dass es eine quasi katholische Fraktion gibt, die behauptet, es sei die Natur der Liebe, Kinder hervorzubringen, dann ist dem zu widersprechen. Denn die Liebe selber betätigt zwar, wenn sie körperlich vollzogen wird, ein Stück Natur. Aber die Betätigung selber und das Gefühl, das zu dem treibt, ist geistiger Art, unterliegt einem Willensbeschluss. Daran ist nichts Natur. Das kann man nicht einmal mit dem Trieb rechtfertigen. Natürlich ist es so, dass die Menschen Triebe haben, auch einen Geschlechtstrieb. Der stachelt auch zu manchem an. Aber du merkst ja gerade an der Art, wie Menschen damit umgehen können, dass der Trieb zu vielem anstachelt, aber dass man sich zu nichts auf ihn berufen kann. Es gibt asketische Menschen, die können entsagen. Es gibt andere, die können dauernd. Und es gibt welche, die verhüten und wieder andere, die lassen es. Man kann den Trieb auch vertagen, nicht jetzt, sondern morgen. Also der Trieb unterstellt, ist dennoch die Art, wie er betätigt wird, ganz in deinen Willen gelegt. Ich nehme ein Bier. Jetzt kommen die wichtigen Themen. Übrigens ganz formell, ja. Verrät sich der Fehler des Arguments dadurch, dass es gepredigt wird. Einer, der predigt, zur Liebe gehört das Kind, das ist die Natur der Liebe. Einer, der es predigt, verrät damit, dass sein Argument verkehrt ist. Denn wenn es in die Natur der Liebe gelegt wäre, dann müsste man es nicht predigen. Ja.